Sophie und Hans Scholl. Basiswissen. Leben, Taten, Bedeutung. Von Bert Alexander Petzold. Gelesen von Cora Hillekamp. Aus dem 6. Kapitel. Flugblattaktionen der Weißen Rose. 1942 bis 1943. Im Sommer 1942 lief die Propagandamaschinerie der Nationalsozialisten auf Hochtouren. Und weite Teile der deutschen Bevölkerung waren nicht in der Lage zu erkennen, dass diese aus Übertreibungen und Falschmeldungen bestand. Die ständigen Erfolgsmeldungen vom erfolgreichen Vorrücken der Wehrmacht in Russland verstärkten diesen Eindruck noch. Zwar berichteten heimgekehrte Frontsoldaten von den dort geschehenen Verbrechen und Versorgungsengpässen der deutschen Truppen an der Front, doch konnte die Bevölkerung das gesamte Ausmaß jener wahnsinnigen Kriegspolitik nicht erfassen. Zweifel bestanden nur punktuell. Und die Bevölkerung glaubte an den verkündeten baldigen Endsieg. Umso verstörender müssen die Flugblätter der Aktivisten der Weißen Rose auf ihre Leser gewirkt haben. Die Flugblätter widerlegten die nationalsozialistischen Erfolgsmeldungen, gaben detailliert Auskunft und rückten das tatsächliche Geschehen in korrekte Zusammenhänge. Unübersehbar war die christliche Haltung der Verfasser der Flugblätter, die von großem Idealismus zeugten und umfassender bürgerlicher Bildung. Die Flugblätter waren gespickt mit Zitaten von Novalis, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller oder Aristoteles und Lao Tse, was wiederum auch verräterische Zeichen auf die Urheber war. Eine Freundin von Hans Scholl, Traute Lafrenz, vermutete ihn als Verfasser der Flugblätter, denn sie kannte die darin verwendeten Zitate durch ihn. Zum eigenen Schutz und zum Schutz seiner Freundin stritt Hans Scholl zunächst beharrlich die Urheberschaft ab. Traute Lafrenz reichte später das dritte Flugblatt an ihre Hamburger Freunde zur Verbreitung weiter, was in Hamburg für großes Aufsehen sorgte. Auch das 6. Flugblatt der Weißen Rose sollte in Hamburg Verbreitung finden. Hans Leipelt, ein Hamburger Chemiestudent mit jüdischen Vorfahren, war Ende 1941 nach München gewechselt und dort mit Unterstützern der Weißen Rose in Kontakt gekommen. Er und eine Freundin vervielfältigten das 6. Flugblatt und verbreiteten es in Hamburg. Ebenso vermutete Sophie, die Schwester von Hans Scholl, ihn als Verfasser der noch philosophisch gehaltenen Flugblatttexte, denn sie hatte auf seinem Arbeitstisch ein Büchlein von Friedrich Schiller entdeckt, in dem an jener Stelle ein Lesezeichen eingeschoben war, wo eines der verwendeten Zitate stand. Auch seiner Schwester gegenüber weigerte sich Hans Scholl vorerst, seine Autorenschaft zuzugeben, bis sie ihn mit unwiderlegbaren Beweisen konfrontierte und Hans Scholl sie schließlich ins Vertrauen ziehen musste. Damit war der Eintritt von Sophie in die Widerstandsgruppe gegen Ende 1942 besiegelt. Für die erfolgreiche Fortsetzung der Flugblattaktionen war eine strikte konspirative Verhaltensweise von allen Mitwirkenden unabdingbar. Salomonisch stand als Schlusssatz auf dem 4. Flugblatt: Wir schweigen nicht. Wir sind euer böses Gewissen. Die Weiße Rose lässt euch keine Ruhe. Im Jahre 1942 wurden Hans Scholl, Alexander Schmorell und Willi Graf von Ende Juli bis Ende Oktober als Frontsanitäter nach Osten beordert, was mit dem Aussetzen der Flugblattaktionen einherging. Zurück in München begannen die Vorbereitungen für das 5. Flugblatt. Hans Scholl konnte über Freunde Kontakt zum einige Jahre älteren Theaterdramaturgen Falk Harnack aufbauen und ihn gemeinsam mit Alexander Schmorell Ende November 1942 in Chemnitz, wo Harnack als Wehrmachtssoldat stationiert war, heimlich treffen. Der sprachbegabte Harnack empfahl den beiden Münchnern, ihre politischen Botschaften klarer und passender zu formulieren und weniger literarisch-philosophisch. Hans Scholl plante, an allen deutschen Universitäten Untergruppen der Weißen Rose aufzubauen und parallel Kontakt zu anderen Oppositionsgruppen herzustellen, um die Flugblattaktionen auf eine insgesamt breitere Basis zu stellen. Scholls Freunde sondierten in anderen Großstädten nach etwaigen Mitstreitern für ihre Aktionsgruppe. Dies war ein äußerst kühner Plan. Denn Deutschland befand sich im Kriegszustand. Und in den Tageszeitungen wurden die seitenlangen Todesanzeigen für die vielen gefallenen Soldaten immer umfangreicher. Das Spitzelsystem der Gestapo war inzwischen allumfassend geworden.